Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ich heute da sein darf. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin der Jonas. Ich bin hier Jugendleiter in der Gemeinde. Ich habe auch ein langes Jugendwochenende hinter mir. Wir waren am See, wir haben da übernachtet. War eine super Zeit, aber wenn man so alleine auf 12 Teenager aufpasst, das kann auch schon ein bisschen anstrengend sein. Wobei meine sind ja ganz, ganz lieb. War eine super Zeit und nochmal danke auch für die Zelte, die ihr uns mitgegeben habt. Das hat alles super geklappt. Ja, ich habe heute ein sehr, sehr schönes Thema mitgebracht, würde ich sagen, das ich hoffe auch Anwendung in eurem Leben findet. Aber bevor ich hier jetzt loslege und euch da gleich einführe, macht euch nochmal kurz locker, sagt nochmal kurz den Nachbarn Hallo, schüttelt euch einmal kurz, denn es ist mir ganz, ganz wichtig, dass ihr heute im Kopf dabei seid, dass die Ohren offen sind. Reicht dann auch wieder, wir müssen ja jetzt nicht, ihr kennt euch doch, ne? Aber dass ihr erwähnt, wach seid im Kopf, denn heute, es wird wie immer wichtig. Die heutige Predigt ist sehr inspiriert vom Werner Geiger. Der hat vor ein bisschen länger als einem Jahr zum Thema gepredigt, Freude ist kein Zufall. Und die Predigt, die habe ich mir bestimmt 6 oder 7 Mal angehört. Das war eine meiner Lieblingspredigten, die ich hier je gehört habe. Da ging es darum, welche Arten der Freude es gibt, wie die in unserem Leben Anwendung finden können. Und da habe ich mir gedacht, okay, dazu habe ich auch schon mal bei einer Gebetswoche vor 2 Jahren kurz ein paar Worte zu verloren, aber diesmal will ich ein großes Ding draus machen. Ich will da wirklich, das soll eine Predigtreihe über 3, 4 Teile werden und ich verspreche, ich probiere nicht 2-mal im Jahr zu predigen, sondern das ein bisschen schneller durchzuziehen, dass wir auch noch nächstes Mal wisst, was ich letztes Mal gepredigt habe. Aber das soll heute unser Einstieg werden in dieses große Thema. Leben in Freude soll die Predigtreihe heißen. Und ich denke, gerade so für uns Franken ist das ein sehr wichtiges Thema. Wir sind ja Grummelprofis, ja? Wir sind bekannt für unsere Bastschau und Muss-ja-Mentalität, das ist ganz tief in uns Franken reingehämmert, aber gerade daran will ich heute ein bisschen arbeiten. Und ich hoffe, du bist wirklich bereit für Veränderung. Ich weiß, man will ja nicht nach jeder Predigt jede Woche komplett grundverändert sein. Wir sollen ja auch kein Fähnchen im Wind sein, das plötzlich, ich habe was Neues gehört, von A nach B schwingt. Aber sei heute trotzdem bereit wirklich für Veränderung. Ich würde gerne einmal nochmal zu Beginn beten. Ey Gott, ich danke dir, dass heute Sonntag ist, dass wir hier in der Gemeinde Gottesdienst feiern dürfen, dass wir dich loben und preisen dürfen. Und ich will dich einfach bitten, dass jetzt dein Heiliger Geist durch mich spricht und wirkt und dass die Herzen der Leute offen sind, dass wir bereit sind für Veränderungen in unserem Leben und dass du ganz praktisch werden darfst in unserem Alltag und nicht nur sonntags im Gottesdienst, sondern dass du uns jeden Tag begleitest und dass du uns einfach führst und leitest. Amen. Ja, also ich denke, die Themenrelevanz Leben in Freude, ich glaube, jeder möchte in Freude leben. Hoffe ich zumindest. Es wird nur immer schwieriger, habe ich das Gefühl. Ne, also gerade, man macht einmal die Tagesschau an, guckt einmal aufs Handy, der nächste Krieg bricht irgendwo aus. Wir haben, also für mich schon von klein auf begleitet mich globale Erwärmung. Ich lebe seit Kindesbeinen an mit dem Gedanken, die Welt geht unter. Aber bisher ist noch nicht passiert, aber jeden Tag denke ich mir trotzdem, aber morgen ist dann vorbei. Und es ist irgendwie zu diesen ganzen Weltproblemen, den verschiedenen Kriegen, Wirtschaftskrisen, globale Erwärmung, Naturkatastrophen, Hungersnöte, was auch noch, kommen ja noch die eigenen Probleme obendrauf. Ja, jeder kämpft, vielleicht streitende Familie, Probleme auf Arbeit, gesundheitliche Probleme. Es gibt ja 1000 Dinge, die noch obendrauf kommen, die wir selber ganz persönlich mit uns rumtragen. Und es wird immer schwerer und zäher in Freude zu leben. Und gerade selbst wenn es dann bei einem selber gut läuft, beim Nachbarn läuft es schlimm oder in Afrika läuft es noch viel schlimmer, darf ich mich überhaupt freuen? Soll ich mich überhaupt freuen, wenn so viel Schlimmes um mich herum passiert? Ist es mir erlaubt? Das war die Frage, mit der ich so ein bisschen in die Predigtvorbereitung reingegangen bin. Will Gott, dass ich in Freude lebe? Konnte ich jetzt nicht so sofort mit Ja beantworten. Ich habe mir gedacht, er liebt mich wahrscheinlich schon. Also er liebt mich auf jeden Fall und er will dann deswegen wahrscheinlich, dass ich in Freude lebe, aber ich konnte es nicht so direkt sagen, deswegen habe ich dazu mal in der Bibel nachgelesen und habe da eine Stelle gefunden, Johannes 15, Vers 7. Es werden heute mehrere kleine Bibelstellen sein, ich habe ja sonst immer so einen riesen Block mitgebracht, heute machen wir das mal ein bisschen anders. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. So, jetzt kommt der wichtige Vers. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Und so lautet mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Also damit war für mich schon mal zumindest die Frage geklärt, will Gott, dass ich in Freude lebe? Ja, er will, dass wir in Freude leben, sogar in vollkommener Freude. Und ich habe das hier gelesen und ich finde es immer wieder gut bei Predigtvorbereitungen. Ich lese eine Bibelstelle und ich habe immer so meine ADHS-Gedanken von, ah ja, verstanden Gott, du willst mir das und das sagen, das ist ganz, ganz klare Geschichte. Hier war man, ich lese das einmal durch und habe mir gedacht, okay, die Konsequenz von einem gottgerechten Leben ist Freude. Ne? Weil wir lesen das nochmal nach. Wenn ihr, der erste Satz, wenn ihr viel Frucht bringt, wenn ihr viel Frucht bringt, dann schreibt er auch noch, wenn ihr nach meinen Geboten lebt. Also es ist immer so eine Bedingung. Wenn du das richtig machst, dann Freude. Wenn dann. Ich habe dann auch schon, das hatte ich schon für mich abgehakt, okay, ne, Konsequenz vom gottgerechten Leben ist Freude. Und habe dann auch schon zum Samu gesagt, im Fitnessstudio, du, ich habe, meine Predigt ist quasi schon fertig, ich habe es herausgefunden. Das sage ich den Leuten, den Himmel kann man sich nicht verdienen, Freude schon. Das ist die Botschaft, das, und da mache ich noch ein wenig was drumherum und dann passt es. Und ich finde es immer wieder so genial. Es passiert mir jedes Mal, wenn ich eine Predigt vorbereite, ich lese was, ich denke mir, ah ja, ganz klare Geschichte, ich trage das ein paar Tage mit mir rum und merke dann plötzlich, wenn ich noch ein paar andere Bibelstellen zu der Geschichte lese, ganz so richtig war es nicht. Also die Grundidee, die ich hatte, ist schon korrekt. Also kann man nichts sagen. Wenn ich nach den Geboten lebe, habe ich ein freudiges Leben. Das ist schon korrekt. Das Problem ist nur die falsche Konsequenz, die ich daraus gezogen habe. Und zwar, wenn ich keine Freude lebe oder erlebe in meinem Leben, dann lebe ich nicht genug nach den Geboten. Das heißt, ich muss mich nur bemühen, mehr die Gebote zu halten. Und diese Konsequenz ist falsch. Wenn wir unseren Fokus darauf legen, mehr nach Gottes Willen zu leben, die Gebote einzuhalten, dann arbeiten wir ganz, ganz schlimm aus uns heraus. Und es wird unglaublich ungesund. Und zum Glück habe ich dann noch die Bibelstelle gefunden, oder die mich dazu dann zur zweiten Aussage geleitet hat. Und zwar, Jesus lädt uns eigentlich zur Gemeinschaft mit ihm ein. Und durch Gemeinschaft mit ihm werden wir ein gottgerechtes Leben führen. Durch die Fülle des Heiligen Geistes werden wir uns an die Gebote halten. Nicht, weil wir es probieren, sondern weil wir in seiner Gemeinschaft sind, weil wir voll des Heiligen Geistes sind. Nicht, weil unser Fokus darauf liegt, die Gebote zu halten, sondern weil wir in seiner Präsenz sind. Und das war für mich erstmal der Anfang von Johannes 7 selber. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt, das ist das allererste, was er sagt. Wenn wir fest mit ihm verbunden bleiben, wenn wir mit ihm in Gemeinschaft treten. Und Galater 5, 16, könnt ihr auch kurz aufschlagen, wenn ihr wollt, untermauert es diesen Gedanken nochmal sehr, sehr gut. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Der Satz fasst es eigentlich schon super zusammen. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als das sind, und dann wird aufgezählt, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Davon habe ich für euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Also hier, es wird nochmal am Ende ganz klar gesagt, die Frucht aber des Geistes ist Freude. Und auch der Anfang, ich lese es noch ein letztes Mal, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Unser Fokus darf also nicht durch diese erste Bibelstelle darauf rutschen, ich muss ein besserer Christ werden und ich muss mehr Gebote halten. Sondern unser Fokus muss werden, ich brauche mehr Gemeinschaft mit Jesus. Weil zu wem spricht er denn hier in Johannes 7? Jesus spricht zu seinen Jüngern, hey, das sind Leute wie du und ich, wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer als wir. Ich weiß nicht genau, wie die damals so drauf waren. Aber die hatten genauso Probleme, das waren fehlerhafte Menschen, zu denen er es gesagt hat und sein Anspruch an sie war nicht, konzentriere dich besser darauf, wirklich alles zu halten, dann wirst du in Freude leben, ansonsten ist es vorbei. Und natürlich, wie bei jeder Predigt von mir, will ich da auch eine kleine persönliche Geschichte mit reinbringen, denn ja, meine intensivste persönliche Zeit mit Gott, wo ich mit Jesus sehr viel in Gemeinschaft war, war nach meinem Abitur. Da habe ich mich entschieden, ein bisschen aus Orientierungslosigkeit heraus, okay, ich mache jetzt mal so ein freiwilliges soziales Jahr, Und ich habe das als Jahr für Gott verwendet. Denn die Firma, bei der ich gearbeitet habe, das war im Westerwald drüben. Das war Sportler ruft Sportler. Ich habe davon schon ein paar Mal erzählt. Das ist so ein Abzweig von Neues Leben. Und das ist eine christliche Firma. Und da hat jeder Tag damit angefangen, dass sich alle zusammengesetzt haben und eine halbe Stunde gemeinsam gebetet haben über die Projekte, die da kommen. Und da war man auch viel auf Missionseinsätzen, da war man bei einem Triathlon, bei sonstigen, bei Olympia mit dabei und haben für die Sportler gebetet und die begleitet, Seelsorge betrieben, also richtig coole Events. Da habe ich das Samuel Koch kennengelernt hinter der Bühne und wirklich Hammer Zeit gehabt. Aber in dieser Zeit, wo ich viel Gemeinschaft hatte, lief nicht immer alles gut. Man könnte sagen, es war nicht deswegen durch und durch mit Freude erfüllt, Fragezeichen, denn da war ich vielleicht seit 2 Monaten im FSJ, also noch nicht lange. Mein Papa hatte mir sein Auto geliehen, dass ich halt vor Ort ein bisschen von A nach B kommen, einkaufen kann und dass ich auch nach Hause fahren kann, wenn ich Urlaub habe. Und ich habe dann damals eines Nachts meine Freundin heimgefahren zu ihrer WG. Das war im Dezember, es war kalt, ein bisschen verschneit und ich war Fahranfänger. Und plötzlich, also wir kommen gerade bei ihr im Haus an und da qualmt es bei mir aus der Motorhaube. Und ich so, oh, scheiße, bin ich schon wieder mit angezogener Handbremse gefahren? Ist mir eine Woche vorher passiert und habe ich gedacht, oh je, das mit dem Autofahren, dass ich, wenn ich die Karre zurückgebe, da ist ja alles hinüber. Und ich mache die Motorhaube auf und schaue und es qualmt und es qualmt. Und da ist da so eine kleine Flamme an meiner Batterie. Und ich so, das gehört da nicht rein. Und habe dann panisch die Motorhaube zugeknallt in der Hoffnung, dass der Windstoß die Flamme erlischt. Und wieder aufgemacht, aber Luft hat dem Ganzen eher geholfen. Also ich beim Aufmachen war die Flamme dann irgendwie 5-mal so groß. Dann habe ich gedacht, oh je, nee, das ist nicht gut. Und ich habe so ein bisschen Panik gekriegt. Ich habe das noch probiert, meine Jacke zu löschen, habe schnell gesehen, das wird nichts. Habe meine Sachen geschnappt und bin weg, aus Angst, dass gleich mein Auto explodiert oder irgendwas. Und ich war komplett in Panik. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun soll. Es war mitten in der Nacht, irgendwie 1 Uhr nachts im Winter. Und wir waren gerade beim Haus. Und ich habe gemerkt, ich bin orientierungslos, planlos. Kein Plan, solche Situationen hatte ich noch nicht. Darauf bin ich irgendwie nicht vorbereitet. Deswegen, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt was Normales, dann kann ich wieder normal denken. Deswegen bin ich aufs Klo gegangen. Ich war eine ganze Weile auf dem Klo und meine Idee auf dem Klo war es, einen Eimer Wasser zu holen. Die Feuerwehr hatte ich noch nicht gerufen, auf solche Ideen kommen wir da gar nicht. Ich kam wieder nach draußen, hatte tatsächlich irgendwo im Haus einen Eimer gefunden und den mit Wasser gefüllt. Das Auto brannte aber mittlerweile schon 2 bis 3 Meter hoch. Also die Flammen haben sich wirklich weit ausgebreitet und habe mir überlegt, dass der Eimer Wasser vielleicht nicht mehr ganz ausreichend ist für das, was da vor mir brennt. Und das war wirklich der Moment vorbei. Ich habe mich da hingesetzt in den Schnee, den Eimer Wasser neben mir. Also irgendjemand aus der Nachbarschaft hat dann schon die Feuerwehr gerufen. Ich habe die in der Entfernung gehört und ich habe meinen Papa angerufen. Und der hat kein Handy. Das heißt, ich musste auf dem Festnetz anrufen. Das dauert natürlich, bis er rangeht. Aber er ist rangegangen. Mitten in der Nacht, 1:30 morgen, Peter Wiesner. Ja, hey Papa, ich bin's. Ja, was denn los? Dein Auto brennt gerade. Kurze Stille folgt. Erste Frage, ist bei dir alles okay? Ich meine, ja, bei mir ist alles okay. Also körperlich zumindest. Ich meine, ja, kriegen wir schon hin. Ich habe leider, als ich dir das Auto gegeben habe, die Versicherung gekündigt, dachte mir, das ist eh alt genug. Dann ist so, scheiße. Naja, okay, wir reden morgen. Okay, wir reden morgen. Ich habe aufgelegt und dann habe ich gemerkt, mein Geldbeutel ist weg. Und ich schaue zu meinem Auto rüber. Es knallt irgendwie zum 5. Mal, die Reifen explodieren, die Scheibe knallt, in der Motorhaube feuert es raus. Das ist, ja gut, der Geldbeutel ist dann auch durch. Ich habe meine Jacke im Auto liegen gelassen. Das war meine einzige Jacke, die ich besessen habe. Ich war nicht arm, aber faul zum Einkaufen, deswegen. CD-Sammlung, damals war das noch ein Ding. Ja. Es gab noch Spotify vor 10 Jahren, für mich zumindest nicht. Deswegen alles weg gewesen. Und ich saß da und es war wirklich der Moment, wo ich zu Gott gekommen bin. Denn ich hatte ja die letzten Wochen und Monate schon viel Gemeinschaft mit Gott gehabt. Und dann bin ich in der Not zu ihm und gesagt, hey Gott, du siehst diese ganze blöde Situation, ich krieg das nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich auf Arbeit kommen soll, wie ich nach Hause kommen soll. Ich muss die ganzen Ausweisgeschichten alles neu beantragen. Ich bin total verloren. Ich gebe das dir hin. Ich habe einen tiefen Frieden gefunden in dem Moment. Ich konnte das wirklich abgeben. Mich hat dann eine Arbeitskollegin, WG-Kollegin heimgefahren. Mein Chef hat am nächsten Tag gesagt, hat mich angerufen, hat gemeint, jo, kümmere dich halt darum, dass dein verbranntes Auto von der Straße kommt. Habe ich übrigens eine Rechnung für bekommen, weil ich den Asphalt der Straße kaputt gemacht habe. Aber ich habe dann 2 Wochen später beim Aufräumen unter meinem Bett meinen Geldbeutel gefunden. Ich konnte es nicht glauben. Ich war mir sicher, der ist im Auto. Ich habe Gott gelobt und gepriesen. Ich hatte noch nichts beantragt. Das Zeug war wieder da. Meine liebe Mama hat mir mit der Post ein Fresspaket und eine neue Jacke geschickt. Ich war so glücklich. Es war wirklich, was waren 2 kalte Wochen, sage ich mal. Und dann ruft mich mein Papa an, nach 3 Wochen nach der ganzen Geschichte. Und er sagt, hey, ich habe die Versicherung gekündigt gehabt, aber das war bei denen noch nicht durch. Die haben gezahlt und von dem Geld konnte ich mir ein neues Auto kaufen und da waren noch 1.000 Euro über. Und da habe ich echt gemerkt, ey, wenn ich Gott meine Sorgen bringe, dann kümmert er sich drum. Ich hatte mit ihm Gemeinschaft, ich hatte das Vertrauen, ich habe das zu ihm gebracht. Und in der Zeit, ich hatte noch viele andere Probleme. Wenn man 18 ist, ist es eine Orientierungszeit. Ich habe nicht gewusst, was soll ich studieren, was mache ich später in meinem Leben. Beziehungskrisen gehabt, man findet sich halt selber als Person. Und all diese Probleme habe ich zu Gott gebracht, weil ich habe durch mein Erlebnis gelernt, ey, Gott kümmert sich um meine Probleme, um meine Sorgen. Und die Bibel fordert uns dazu auch mehrfach auf. Mein eigener Taufvers ist Psalm 55, Vers 23. Übergib all deine Sorgen dem Herrn, er wird dich wieder aufrichten. Niemals lässt er den scheitern, der treu zu ihm steht. Und da ist es aber wichtig, wir hören, er wird dich wieder aufrichten. Jemand, der aufgerichtet werden muss, der liegt am Boden, Leute. Die Bibel sagt nicht, jo, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, werden wir ein freudiges, reines Leben haben. Das fand ich in der Predigt von Werner Geiger so super. Der hat gesagt, erwarte nicht die reine Freude. Wir leben in einer gefallenen Welt, Leute. Auf uns kommen Probleme zu. Christen sind nicht besser, sie sind nur besser dran, hat meine Mama immer gesagt. Ich möchte dazu auch kurz Matthäus 6, 31 hervorziehen. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Ich finde immer wichtig, dass man sich bei der ganzen Thematik im Kopf behält. Keine Sorgen machen heißt nicht keine Gedanken machen. Das ist dann die Fehlkonsequenz, die man daraus ziehen kann. Ich habe mich bei einer Uni beworben in der Zeit, aber ich habe mir keine Sorgen gemacht, ob der Studiengang für mich wirklich der richtige ist. Aber ich habe mich bei einem beworben. Ich habe mir Gedanken gemacht, aber ich habe nicht Panik geschoben, wie es läuft. Ich hatte damals Beziehungsprobleme mit meiner Partnerin. Ich habe das vor Gott gebracht, aber ich habe das abgegeben. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich eine gute Beziehung mit ihr führen, aber ich habe mir keine Sorgen gemacht, wie wird meine Zukunft aussehen. Sorgen sind oftmals eine Sache, die uns so extrem hemmen, die Dinge zu erreichen, die wir probieren. So viele Leute beschäftigen sich so viel mit, was kann schiefgehen, wie könnte ich scheitern, kann ich das überhaupt schaffen? Und diese Sorge ist das, was uns wirklich zurückhält, die Dinge zu erreichen oftmals. Wir sollen uns Gedanken machen und wenn ihr alles getan habt, was in eurer Macht steht, dann gebt den Rest an Gott ab. Dann ist eure Arbeit getan und er kann wirken. Und der wichtige Punkt ist für mich, tretet in Gemeinschaft zu Gott. Denn nur wenn ihr mit ihm Gemeinschaft hegt und pflegt, werdet ihr das Vertrauen haben, in Zeiten der Not, wenn Probleme kommen, zu ihm zu gehen. Ich habe das selber jetzt vor kurzem gemerkt. Vertrauen baut man wirklich nur mit der Zeit auf. Ich habe mir von Bäre vor kurzem ein Fahrrad geliehen, weil meins kaputt gegangen ist. Und ich bin es am Anfang gefahren, es hat sich so wabbelig angefühlt. Der Reifen war viel dicker, das Fahrgefühl war ganz anders. Ich hatte gar kein Vertrauen zu diesem Fahrrad, aber es hat mich von A nach B gebracht. Nach 3, 4 Wochen des gemeinsamen Radelns habe ich dem Ding schon deutlich mehr vertraut, habe ein besseres Gefühl dafür gekriegt. Wir müssen, und so ist es in Beziehungen auch, wir müssen Gemeinschaft pflegen, um Vertrauen aufzubauen. Ihr werdet nicht in Zeiten der Not zu Gott kommen, wenn ihr die Gemeinschaft mit ihm gemieden habt. Das ist der erste Teil der Predigt. Sorgen zu Gott bringen. Aber in Freude leben ist mehr als nur sorgenfrei leben. Und ich habe jemanden, der hier im Gottesdienstsaal ist, auch versprochen, dass meine Predigt heute sehr praktisch anwendbar ist. Denn mir wurde schon gesagt, hey, Predigten sind ja cool, aber ich persönlich, ich brauche wirklich eine Step-by-Step-Anleitung. Was soll ich tun? Sag mir, Jonas, genau, was soll ich tun, damit es Anwendung in meinem Leben findet? Ich höre immer diese tollen Dinge, aber ich kann es am Ende nicht umsetzen. Ich kann es nicht machen und das soll heute anders sein. Das Problem ist so ein bisschen, nicht jeder hat konstant die ganze Zeit Sorgen und krasse Situationen, wo er seine Sorgen zu Gott bringen kann und soll und muss. Aber deswegen der zweite Punkt heute zur besseren Anwendbarkeit und ein Leben in Freude, soll danken sein. Ich denke, das hat jeder schon gehört, danken schützt vor Wanken. Und ich meine, der Loben-Part, ihr kennt, seid wieder Streber alle, ne? Ich höre es schon wieder raus. Die Bibel fordert uns 50 Mal, ein bisschen mehr, ganz direkt zum Danken auf und 150 Mal indirekt. Das ist also nichts, worüber wir groß diskutieren müssen. Ich habe trotzdem mal für die, die es nicht glauben wollen, eine Stelle mitgebracht. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich glaube, sehr viel klarer kann die Bibel auch gar nicht sein. Deswegen habe ich die Stelle genommen, da will ich dann nicht ewig diskutieren, ob die Bibel uns zur Dankbarkeit auffordert oder nicht. Ich glaube, viele haben gar nicht diesen Blick dafür, wofür wir alles dankbar sein können. Und ich habe das für mich als Gewohnheit in mein Leben integriert. Ich habe gemerkt, ey, ich bin dankbar für fließendes, sauberes Wasser. Das kommt aus dem Hahn raus, in der Temperatur, die ich möchte, in der Qualität, die ich sofort trinken kann, wo andere 4 Stunden für einen versifften Brunnen laufen. Ich bin dankbar für einen gesunden Körper, für eine gesunde Mentalität, für Freunde, für Familie, für eine Arbeit, dass ich mir den Hintern abwischen kann. Bei den Juden, bei den orthodoxen Juden ist es wirklich so, dass es gesetzlich vorgeschrieben für die, also die halten sich daran, die danken 300 Mal am Tag für alles, was sie machen. Wenn die erfolgreich kacken waren, danken die Gott, dass sie sich den Hintern abwischen durften und dass der Schiss gut war. Das ist bei denen ein Gebot. Das ist kein Witz. Die müssen danken, wenn es lief. Für alles. Aber wisst ihr, was es mit deren Mentalität macht? Eine dankbare Mentalität hebt uns so nach oben. Und jetzt gibt es dann vielleicht der eine oder andere, ja, aber Jonas, bei mir ist wirklich, kommt der Ofen aus. Ist kein Krümel, für den ich danken kann. Mein Haus ist abgebrannt, ich bin querschnittsgelähmt, meine Familie hasst mich. Ich fühle mich von Gott verlassen, es gibt nichts, wofür ich danken kann. Und das fand ich auch gut in der Predigt von Werner Geiger. Wir können immer danken für die Heilsgewissheit. Und das ist dieses unendlich riesige Goldstück auf der Waage, das alles andere wegkatapultiert, wenn es draufgelegt wird. Es gibt nichts, was du hier auf Erden haben kannst oder verlieren kannst, was zu der Heilsgewissheit in irgendeiner Relation steht. Das Beste kommt noch und das ist eine Untertreibung. Ich persönlich muss sagen, ich habe auch gelernt, für die schlechten Tage dankbar zu sein. Ich freue mich besonders über die grundlos traurigen Tage. Es gibt Tage, da wache ich melancholisch auf. Da denke ich mir, da schaue ich aus dem Fenster und es regnet und es läuft in meinem Kopf schon so Slow Jazz und es ist alles so ein bisschen 80er Jahre Drama, Mordfilm und ich denke, heute ist ein trauriger Tag. Alles so traurig. Aber gerade für die Tage bin ich dankbar, weil wir Menschen fühlen oftmals den Kontrast. Wenn ihr einen Schneeengel macht und dann in die Sauna geht, bitzelt die Haut wie verrückt. Aber wenn ihr aus dem 36 Grad warmen Wasser in 37 Grad warmes Wasser rüberschwimmt, werdet ihr kaum einen Unterschied merken. Und ich freue mich immer über diesen Kontrast, weil ich weiß, wenn ich heute einen traurigen Tag fühle, dann werde ich morgen die Freude umso intensiver wahrnehmen dürfen wieder. Halleluja, denke ich mir immer. Und gerade wenn ich an dem Tag nichts wirklich verloren habe. Ich meine, wenn ich mir jetzt ein Bein abgerissen habe oder so, dann wäre ich vielleicht auch für ein paar Tage länger traurig. Da hat es ja eine Konsequenz, ne? Ja, aber am Ende des Tages, wie gesagt, Dankbarkeit fürs gewisse Heil. Und ich finde es immer schön, wenn sich die Bibel mit Wissenschaft deckt. Die Bibel sagt es meistens zuerst und dann einige Jahre später kommt die Wissenschaft drauf. Ja, macht ja schon Sinn. Zum Beispiel damals bei den Juden, die mussten sich immer waschen. Ne? Die Hände waschen, wenn sie in den Tempel gehen und vorm Gebet und die ganze Zeit waschen, Hände waschen, Gesicht waschen. Gab es ja auch bestimmte Reihenfolgen und Riten und wie auch immer. Und dadurch waren die erstaunlich gesund. Zu der damaligen Zeit wussten die wenigsten allerdings von Bakterien und Co. und der ganzen Geschichte. Und man hat den Juden nachgesagt, dass sie die anderen Völker verfluchen und dass deswegen die Juden so gesund sind und die anderen Völker krank werden. So, 1800 Jahre später oder wann auch immer kam er dann drauf, da gibt es ja so kleine Dinger, die einen infizieren und krank machen, und wenn man das mit Wasser bearbeitet, dann sind da weniger an einem dran, man wird weniger krank. Und das Gleiche ist es im Endeffekt mit Dankbarkeit. Ihr wisst, ich bin auch immer gern so ein bisschen wissenschaftlich bezogen. Studien, wer die genauen Studien hören möchte, kann auf mich zukommen. Ich habe da Quellen aus dem Jahr 2008, 2013, 2016, also relativ neu, haben belegt, dass dankbare Menschen schneller Freunde finden, besser schlafen, weniger anfällig für Sucht und Burnout sind, gehen besser mit Traumata um und so weiter und so fort. Also es ist ein biblisch und wissenschaftlich belegtes Prinzip, von dem ich heute rede, Dankbarkeit. Und jetzt zum großen Finale, das, was ich versprochen habe, es soll konkrete Anwendungen in eurem Leben finden. Ich will nicht, dass hier jemand rausgeht und sagt, geil Jonas, fand ich toll, und er morgen nicht mehr weiß, was es war und es keine praktische Anwendung bei euch findet. Und auch hierzu habe ich etwas genommen, das wissenschaftlich belegt ist, denn meine Mama hat mir vor kurzem noch einen Spruch geschickt und der hieß, es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern die Dankbaren, die glücklich sind. Und eben diese Aussage, da kann man jetzt eben, es ist ein bisschen diese Huhn- und Ei-Frage, aber eben diese Aussage ist wissenschaftlich belegt worden, weil man hat Leuten aufgezwungen, du musst jetzt mal dankbar sein für ein paar Wochen. Und wie haben sie das gemacht? Die Leute haben ein Tagebuch bekommen, in das sie jeden Tag drei Dinge schreiben mussten, für die sie dankbar sind. Und das hat man verglichen mit Leuten, die das eben nicht gemacht haben, und es hat sich über einen Verlauf von ein paar Monaten herausgestellt, diese Leute haben ein fröhlicheres Leben geführt, sind gesünder geworden, bessere soziale Kontakte gehabt. Es hat sich auf alle Bereiche ihres Lebens ausgewirkt. Und genau dieses biblisch und wissenschaftlich belegte Prinzip soll heute Anwendung finden. Und damit keiner sagen kann, ich habe aber kein Heftchen, wo ich reinschreiben kann, Jonas, habe ich einen großen Sack Heftchen mitgebracht. Und ich erwarte, dass jeder, der jetzt sagt, ich möchte in Freude leben, vorkommt, sich so ein Heftchen abholt und im Idealfall gleich beim Gebetsteam für sich beten lässt. Stifte habe ich keine. Ich hoffe, ihr habt Stifte. Es tut mir leid. Der Jonah, ne? Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Ja, ich möchte also wirklich euch einladen, dass das ganz konkret Anwendung bei euch findet. Das Thema Dankbarkeit, aber eben auch, dass ihr Gott dankt für die Dinge. Dass ihr das Tagebuch als Erinnerung nehmt, in Gemeinschaft mit Gott zu treten. Denn wenn ihr diese Aktion jetzt wieder aus euch heraus macht, seid ihr an dem gleichen Punkt, bei dem ich am Anfang von dem Ganzen war. Wir müssen aufhören zu probieren, aus uns heraus die Dinge zu schaffen. Ich bin echt erstaunt. Ich habe diesen Gedanken immer wieder und ich muss ihn immer wieder neu lernen. Bei jeder Predigt sage ich immer, wir müssen, aber wir sollen nur zu Gott kommen. Wir sollen nur in Gemeinschaft treten und uns mit dem Heiligen Geist füllen lassen. Und nehmt dieses Tagebuch als Erinnerung mit, um in Gemeinschaft zu treten mit Gott. Wann auch immer ihr das macht, ob ihr das morgens machen wollt, ist natürlich abends eher zu empfehlen. Da wisst ihr, was der Tag so gebracht hat. Ihr könnt da die einfachsten Dinge reinschreiben. Ich bin dankbar dafür, wie Kaffee schmeckt. Oder ich bin dankbar auch für was Großes. Meine Frau, ihr könnt eine ganze Seite vollschreiben mit einer Sache oder einen kurzen Punkt, wie ihr wollt. Aber nehmt es in Anspruch. Und wenn die Heftchen ausgehen, bin ich glücklich. Aber ich bin mir sicher, ihr werdet irgendwo ein kleines Heftchen noch aufgetrieben kriegen. Und ich würde es zum Abschluss einmal gerne noch für euch beten und euch in die Lobpreiszeit mit reinnehmen wollen. Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du ein Leben voll Freude für uns vorbereitet hast, dass du einen guten Plan für uns hast. Und ich will dich bitten, dass es jetzt im Leben eines jeden Einzelnen Anwendung findet und dass wir Freude in dir und in Gemeinschaft mit dir finden dürfen. Amen.